Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Ich persönlich finde Erfahrungsberichte immer super. Ich habe mir schon immer Erfahrungsberichte durchgelesen, egal ob es um Schwangerschafts- und Geburtsberichte ging, ob es um Darmprobleme ging oder ob es um eine sportliche Leistungsfähigkeit geht. Ich finde Geschichten, die von Menschen geschrieben wurden und wo Menschen darüber berichten, wie es ihnen ergangen ist, immer super interessant, denn sie übermitteln einmal Motivation, aber auch Hoffnung. Und ich finde, Hoffnung ist immer ganz wichtig, vor allem wenn es um den gesundheitlichen Aspekt geht. Und aus diesem Grund habe ich mir heute die Sarah eingeladen. Sarah ist auf Instagram und online über Schnabel auf zu finden und sie berichtet dort über ihre eigenen Lebensmittelunverträglichkeiten, aber auch über die Lebensmittelunverträglichkeit ihrer Tochter. Das heißt, wie geht man mit einer Lebensmittelunverträglichkeit bei einem Kind eigentlich um? Es gibt ganz viele tolle, gesunde und sehr einfache Rezepte auf Instagram, aber auch auf ihrer Webseite. Und Sarah hat ich finde persönlich eine sehr, sehr interessante gesundheitliche Geschichte hinter sich oder ist noch dabei und berichtet halt auch immer regelmäßig auf Instagram darüber. Und ich finde das bemerkenswert, weil ich weiß, wie schwer das ist, von seinen eigenen Problemen zu berichten und dabei trotzdem positiv zu bleiben und den Zuhörern das Gefühl zu geben, dass da immer Hoffnung dabei ist, dass es immer weiter vorangeht. Und genau deswegen habe ich mir Sarah eingeladen, weil ich es wichtig finde zu zeigen, dass eine Heilungsgeschichte oder der eigene gesundheitliche Weg nämlich nicht immer nur 2 Wochen dauert, sondern das kann sich auch über Jahre hinziehen, das kann sich über Monate hinziehen oder über Wochen hinziehen und man braucht einfach Geduld und darf dabei die Hoffnung nicht verlieren und man muss einfach weiter suchen. Und man muss auf dem Weg die richtigen Menschen und die richtigen Ärzte finden und irgendwann kommt man dann an sein Ziel. Und deswegen habe ich mir Sarah eingeladen und ich spreche mit Sarah über ihre Geschichte und ich glaube, es ist ein tolles Interview geworden, was sehr viel von dem vermittelt, was ich gerade erzählt habe. Da geht es viel um Motivation und Hoffnung. Und hör selber gerne zu.
Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen deine Geschichte erzählen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich bin die Sarah, ich komme aus München, wohne mittlerweile im wunderschönen Wasserburg am Inn in Oberbayern. Bin jetzt 38 Jahre alt und habe eine 5,5-jährige Tochter und habe tatsächlich mein Leben lang schon immer irgendwie mit Darmschwierigkeiten oder Gesundheitsschwierigkeiten zu tun, wobei man das ja so im jugendlichen Alter und auch so 20 bis 30, da will man das einfach nicht so wahrhaben und man merkt zwar, es passt irgendwas nicht, aber ach, passt schon, weil man würde ja auch mit 20 nicht unbedingt die Ernährung ändern wollen. Man muss dazu sagen, ich habe lange beim Fernsehen gearbeitet, also fast 15 Jahre und war viel auf Dreh und habe von Autobahnraststätten mich ernährt oder Fastfood-Ketten, wo man halt einfach mal schnell mit dem Kamerateam anhält und sich schnell irgendwie, während man telefoniert, was reinschiebt. Und ich glaube, damit habe ich definitiv über diese lange Zeit mir nichts Gutes getan. Ja. Und bin dann aber durch den Beruf in eine Gesundheitssendung quasi reingerutscht und habe dann angefangen, mich mit Gesundheit auseinanderzusetzen und zu recherchieren und von der Gesundheit relativ schnell in Richtung Ernährung und habe dann auch gemerkt, Mensch, das interessiert dich so sehr und habe dann angefangen, mich bewusster zu ernähren, wurde dann schwanger und durch die Schwangerschaft und das Kind hat sich dann natürlich noch mal mehr geändert. Wobei in der Zeit tatsächlich meine Probleme auch immer größer wurden, also nach der Schwangerschaft. Wurde es immer mehr und dann kam die Diagnose Zöliakie 2016. Endlich, ich muss gestehen, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich kenne viele, die Zöliakie haben und damit hadern und sagen, ach Gott, und wieso passiert mir das? Und für mich war das so eine Erlösung. Es war so, ach, ich weiß endlich, was mit mir los ist und das ist eigentlich so einfach, sich glutenfrei zu ernähren. Genau. Und habe ich auch nicht mehr beim Fernsehen eben gearbeitet, sondern bei einem Gesundheitsunternehmen, habe da auch angefangen, Blogartikel zu schreiben und dachte mir, Mensch, ich will meinen eigenen Blog machen. Und habe mir den Arzt geschnappt, den ich dort kennengelernt habe zum Arbeiten. Dann gesagt, hey, Harry, hast du nicht Lust? Wir machen zusammen einen Blog. Und dann kam eine andere Mama dazu, also unsere Kinder sind beste Freundinnen Und sie hat gesagt, ach, wisst ihr was, da mache ich auch mit. Sie kann so ein bisschen Online-Marketing. Und so ist das Schnabel-Auf-Team quasi zusammengekommen und entstanden. Und ich habe immer gesagt, wenn ich sowas mache, dann mit Hand und Fuß, und habe nur deswegen auch den Ernährungsberater dazu gemacht. Ah. Weil ich eben nicht nur die Mama sein wollte, die über gesunde Ernährung spricht, sondern ich wollte mehr wissen und wollte einfach auch mehr lernen. Und das fundiert. Und so ist Schnabel-Auf entstanden und so ist auch meine Ernährung quasi so ein bisschen entstanden. Wobei ich sagen muss, in so einer Ausbildung, man lernt ja doch einfach nur die Grundlagen. Ja. Und viele Dinge, die ich gelernt habe, da widerspreche ich ganz laut, weil viele Ernährungsberatungsausbildungen, ich habe auch so dieses klassische Fernstudium einfach gemacht, ja, haben halt dann doch die DGE, die absolut ihre Berechtigung hat als Grundlage, aber ich finde, man braucht keine 60% Kohlenhydrate am Tag zum Beispiel.
Ja.
Ja. Genau, das bin ich.
Ja, ich finde es auch nochmal interessant, weil meine Ausbildung war zwar sehr komplex, aber solche Themen wie Glutenunverträglichkeit, also so Lebensmittelunverträglichkeiten oder auch dieses ganze Darmthema zum Beispiel, kommt ja darin gar nicht vor. Es sind ja wirklich so Makronährstoffe, Mikronährstoffe, irgendwie so ein bisschen Sportlerernährung meistens, so ein bisschen Essstörungen waren bei mir noch mit drin. Und so Wasserhaushalt und sowas ist alles mit drin. Und ich finde aber, bei mir kam ja dann auch irgendwann raus, dass ich das Milcheiweiß nicht vertrage und daher so meine Darmprobleme gekommen sind und so. Und ich finde, dadurch, dass man selbst so auf Ursachenforschung geht und sich mit dem Thema auseinandersetzt, lernt man auch nochmal so viel darüber, ne? Weil man so viel liest und das einfach einen selber ja irgendwie was angeht. Also ich finde da, also es gibt natürlich irgendwie, ich habe noch Zusatzausbildungen und Workshops und so weiter gemacht in den Themen, aber ich finde wirklich auch in meinem Coaching benutze ich oft Dinge, die mir selber auch geholfen haben, ne? Wie ich quasi meinen Darm heilen konnte und so weiter. Und ich finde, das ist immer schon eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Also
ich glaube eigentlich nicht, aber ich glaube, ja, eigentlich nicht, aber ich glaube, dass jeder, also ich habe da so zwei Sätze. Einmal, wer heilt, hat recht, egal mit welchem Hintergrund. Und es sind letztendlich ja doch immer die Menschen, die eigene Erfahrungen gemacht haben und wissen, wie lange sowas dauern kann oder welche Hilfsmittel einem selber geholfen haben. Dann kann man schauen, ob es auf jemanden anderen auch passt. Mhm. Und mein Mann sagt immer, werde dein eigener Experte. Ja. Kein Mensch kennt dich so gut wie du dich selber. Ja. Wenn du dir dann noch das Wissen aneignest durch Recherche oder Ausprobieren etc., dann ist das eigentlich alles, was du brauchst. Ja. Und wenn du dann eben jemanden hast, jemanden jetzt zum Beispiel wie dich, und du gehst zu einem Coaching und lässt dir da nochmal Input geben und sammelst aber alle Informationen, die dir der Schulmediziner gibt, dann vielleicht der Facharzt, dann vielleicht noch ein Heilpraktiker oder keine Ahnung was, und daraus muss man sich dann das Richtige suchen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, was ich halt auch merke, ist, dass viele einfach dieses Vertrauen mit ich weiß, was für mich das Beste ist oder was für meinen Körper gut ist, auch leider verloren haben. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich im Coaching angebe, angehe, vertraue deinem Körper und hör auf deinen Körper, sei mal achtsam, weil du selber merkst, der zeigt dir eigentlich ganz genau, was nicht geht und geht. Ne? Aber viele können das gar nicht mehr deuten und ich finde es immer schön zu sehen, wenn sie dann plötzlich selber sich analysieren, also wenn ich gar nichts mehr sagen muss, sondern sagen, ja, ich habe jetzt Ernährungstagebuch geschrieben, die Woche nochmal, und mir ist das und das und das aufgefallen. Ich denke, ja, perfekt, brauche ich gar nichts mehr sagen. Und so genauso funktioniert es. Ist auch so meine Standardantwort auf Instagram, wenn ich Nachrichten bekomme und die sagen, ja, ich habe das und das und ich weiß jetzt gar nicht. Und dann sage ich mir, schreib mal ein Ernährungstagebuch. Das ist wirklich das ist echt der erste Schritt für mich, immer hin zu achtsam seinem Körper gegenüber sein und auf Signale hören und so weiter. Es gibt natürlich auch schwierige Fälle, so ist es nicht, wo es echt schwer ist zu sagen, aber oftmals ist es schon der erste Schritt zur Heilung. Ja. Ich habe dich ja auch deswegen eingeladen, weil du ja auch so schön offen über deine Gesundheit auf Instagram und das ist, also ich weiß nicht, ob es dir einfach fällt, aber viele machen das ja nicht, weil sie sich irgendwie, ne, weil sie erstens, gerade bei Darmproblemen reden viele natürlich nicht gerne drüber, was man auch nachvollziehen kann, aber wo ich auch gemerkt habe, dass wenn mal jemand drüber redet und die Dinge offen anspricht, dass da total viel zugehört wird, weil viele Menschen so erleichtert sind und sagen, okay, ich bin nicht die Einzige, es gibt niemanden, dem es genauso geht oder es gibt noch den und den und den. Ich merke dann auch den Austausch, zum Beispiel unter meinen Posts und so weiter, dass es total hilfreich ist. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du nicht in den Podcast kommen willst, weil ich das das ist, das passiert so selten, dass jemand über seine gesundheitlichen Probleme so offen redet und auch die Geschichte, wie lang so ein Weg sein kann, die Ursache zu finden, irgendwie so schildert. Und ich finde das total wichtig, dass man halt auch zeigt, okay, es dauert halt nicht nur 2 Wochen, bis man die Ursache gefunden hat und dann ist man wieder gesund, weil man, keine Ahnung, überspitzt gesagt, jetzt jeden Tag Selleriesaft trinkt, sondern da gehört halt manchmal auch oder in vielen Fällen auf jeden Fall auch mehr dazu. Und ich finde das, deswegen wollte ich unbedingt diese Podcast-Folge machen. Und bei dir ist es ja, du hast ja angesprochen, Zöliakie. Aktuell ist es ja noch ein weiteres Problem. Magst du darüber noch mal kurz erzählen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also erstmal danke für das Kompliment. Und ich habe tatsächlich über die Zöliakie, über die kann ich immer reden. Bei dem anderen habe ich tatsächlich überlegt, soll ich es publik machen oder nicht? Aber ich habe gemerkt, es ging mir in der Zeit so schlecht, dass ich ja auch das, was ich normalerweise bei Instagram gemacht habe, nämlich fröhlich irgendwas erzählen und schlaue Sachen zum Thema Ernährung erzählen und Rezepte zu zeigen und Leute mitzunehmen zum Kochen, ich konnte es nicht mehr leisten und dachte mir, entweder ich lasse das jetzt einfach sein quasi und oder ich gehe einfach offen damit um und nehme sie quasi mit, meine Follower, und habe mich dann dafür entschieden. Und ich muss gestehen, es hat mir unglaublich geholfen auch. Es hat mir geholfen, darüber zu reden und nicht nur das immer im engsten Freundeskreis oder Familienkreis, weil es ist ja so, dieses Mitteilen ist ja auch, also jemand, der mitleidet, leidet ja selber auch. Und eigentlich möchte ich das gar nicht. Deswegen versuche ich das einfach zu erzählen, dass es jemand sich anhören kann, aber ohne mitzuleiden. Nein, mein Mann, der mir natürlich sehr nahe steht, leidet aber automatisch mit, weil er das gar nicht objektiv sich einfach nur anhören kann und dann weiterwischt und dann ist die Sarah weg vom Bildschirm. Die Sarah lebt halt im Haus. Und ich habe dadurch tatsächlich einen Fokus runtergenommen, habe das nicht mehr meiner Familie erzählt, wie es mir gerade geht, sondern den Followern da draußen, die ich nicht kenne. Ja. Und das hat mir gut getan. Und jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich total vom Eigentlichen weg. Du hast gefragt, was bei mir gerade los ist. Genau. Ich habe seit Weihnachten plötzlich immer wieder Muskelkrämpfe gehabt. Und das wurde dann im Januar ganz schlimm, dass ich auf einmal, mein ganzer Oberkörper hat sich verkrampft. Ich war im Garten und wir haben gerecht. Und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Also das war wie, ich kann es gar nicht beschreiben, eingefroren. Und das ging dann bis hoch ins Gesicht. Und ja, das war dann natürlich erstmal sehr dramatisch, weil wir überlegt haben, scheiße, Schlaganfall oder was ist jetzt das? Und muss jetzt ein Notarzt kommen? Wir haben uns dagegen entschieden. Ich habe mich mit einer Rotlichtlampe auf die Couch gelegt und habe gedacht, oh, das geht schon wieder weg. Und was geblieben ist, sind aber tatsächlich dann diese Taubheitsgefühle gewesen. Erst nur in der rechten Hand und dann auch im rechten Bein und zwischendurch auch mal so die rechte Gesichtsseite. Ja, und dann fing natürlich an, was ist das jetzt? Und man geht dann von einem Arzt zum nächsten. Und eigentlich habe ich recht schnell gemerkt, die Ärzte sind überfordert, weil der Schlaganfall war es halt nicht. Das wäre so schön einfach gewesen. Dann haben alle gehört, oh, Zöliakie. Und man sagt ja schon, dass zu einer Autoimmunerkrankung sich gerne eine zweite gesellt. Dann kam eben dieses MS-Thema ins Spiel. Und mein Bauchgefühl hat aber von Anfang an gesagt, nee, das habe ich nicht. Ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber ich war mir sicher, ich habe es nicht. Aber trotzdem hat man es natürlich geschafft, mir auch Angst zu machen damit.
Ja.
Und dann bin ich zum Hausarzt, einfach nur um Blut abzunehmen. Und der hat mich auf Borrelien getestet, ohne dass ich ihm einen Hinweis gegeben hätte. Ich habe Borrelien überhaupt nicht im Kopf gehabt. Und dann hat er gesagt, Dauber, das ist aber ein hoher Titer. Was eigentlich, bitte die Werte für eine akute Borreliose sprechen würde, aber ich hatte nichts. Weder irgendwie Mückenstich, Zeckenstich, sonst was, war ja auch im Winter, da gibt es die Viecher ja nicht. Und mir ist dann eingefallen, dass ich Mitte 20 hatte ich mal eine Zecke in der Wade und das hat sich auch entzündet. Wir haben den Kopf nicht rausgebracht, gescheit, und es musste irgendwann rausgeschnitten werden. Und das ist mir eingefallen. Und ich glaube, dass es das Wenn war damals. Ich weiß natürlich nicht mehr, ob es da eine Wanderröte oder sonst was gab. Aber es war eben auch genau in der Lebensphase von mir, in der ich nicht besonders achtsam mit mir umgegangen bin und halt alles immer so, ja, da geht man schnell zum Arzt, weil dann ist man wieder irgendwie beruflich unterwegs. Und und jetzt mittlerweile ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass es eine Neuroborreliose ist, dass eben diese Borrelien sich ins Rückenmark zurückgezogen haben und da immer wieder Unsinn treiben. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja. und habe dann durch meine Recherche auch herausgefunden, dass die ja Autoimmunerkrankungen auslösen können. Und das mit dem Darm und mit meiner Zöliakie, die Probleme fingen ja auch so Ende 20 an, sage ich mal so richtig. Also es wird schon alles irgendwie Sinn machen und passen. Und ich bin dann jemand, die dann tatsächlich auch in sich hineinhört und es hört sich für mich stimmig an. Und ich habe jetzt Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Arzt gefunden, der mit mir diesen Weg geht und da auch offen für diese Themen ist und mich in dieser Richtung auch behandelt und ganzheitlich das Ganze eben betrachtet und sieht, dass eben ja die Borrelien im Rückenmark etwas mit meinem Darm zu tun haben können, aber auch dem Schwindel im Kopf. Also es sind ja alles so Sachen, auf die nicht jeder Arzt kommt.
Ja.
Und er, das war nicht sehr interessant, er hatte zum Beispiel, um das ganz kurz noch zu erzählen, eine Patientin, die hatte ganz schlimmes Rheuma und auch so starke Gelenkschmerzen im Kiefer, dass die nichts mehr beißen konnte. Und irgendwann, weil er sich dann so auf den Kiefer versteift hat, hat er festgestellt, die hatte eine chronische Herpesinfektion in den Zahnwurzeln. Darauf ist kein Mensch gekommen. Er hat es gefunden und die ist beschwerdefrei.
Ja.
Die hat kein Rheuma mehr. Ja. Und es sind so diese Geschichten, wo ich sage, ja, man muss da einfach dranbleiben. Und wenn ein Bauchgefühl sagt, zum Beispiel, das ist kein MS und ich lasse mich damit auch nicht abspeisen von irgendeinem Schulmediziner, der jetzt einfach sagt, ja, das kann aber gar nichts anderes sein. Es gibt für alles irgendwie eine Lösung und einen Weg.
Ja. Ja, das ist ja auch, also das erlebe ich auch sehr oft. Das ist auch, das Arztthema ist ein sehr, sehr großes und ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ne? Das habe ich ja neulich auch eine Insta-Story zu gemacht, weil einfach wirklich viele schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Ärzten. Vor allem mit dem einfachen, also ne, mit dem einfachen Hausarzt, wenn es halt über bestimmte Erkrankungen hinausgeht, Standarderkrankungen, dann wird es einfach wirklich schwierig. Was man aber vorher, finde ich, also wenn man quasi mit dem Ansatz reingeht, offen reingeht und auch mit dem Arzt offen spricht und sagt, hier, ich glaube, das ist, ne, da müssen wir ganzheitlich gucken und sind sie dafür offen und so weiter. Also ne, man muss auch sich nicht immer von den Ärzten, nur weil sie Medizin studiert haben, irgendwie kleinkriegen lassen, sondern man kann da ja auch als Patient sagen, nee, das glaube ich nicht und kann auch rausfiltern oder rausfühlen, ob der Arzt da offen für ist und ob man mit dem gehen will. Man kann das ja ganz offen ansprechen. Und wenn der Arzt dann halt, wenn man merkt, dass da Gegenwehr kommt, dann muss man halt suchen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mittlerweile trotzdem immer wieder Ärzte gibt, mit denen viele meiner Kunden auch gute Erfahrungen gemacht haben, die auch Ärzte, die auch offen für Ernährungsberatung sind, die die Ernährung immer wieder mit reinnehmen und auch sagen, lassen sich ernährungstechnisch nebenbei noch beraten. Ich habe auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass viele Psychologen, wenn es um Essstörungen geht, die auch nochmal sagen, sie arbeiten, holen sich noch einen Ernährungsberater dazu, damit man daran zusammenarbeiten kann. Das wird schon mehr, aber trotzdem geben halt viele auf, wenn sie bei ihrem Hausarzt sitzen, der sagt, ja, das bilden sie sich alles ein. Und
ja, genau.
Das ist alles Kopfsache. Und natürlich fängt es auch oft im Kopf an, weil Stress zum Beispiel ganz oft der Auslöser ist. So, ne? Aber da muss man ja trotzdem weiter gucken. Und ich finde auch, also so Schulmediziner, ne, die haben, wie gesagt, weiß nicht, Diabetes ist sowas, damit kennen sie sich aus und bestimmt erkranken. Aber bei Darmproblemen zum Beispiel hört es ganz oft auf. Ja, so bei Lebensmittelunverträglichkeiten und so, das ist so. Und ich finde, da muss man einfach, ich finde es immer gut, auch nochmal zum Heilpraktiker zu gehen, irgendwie zu verschiedenen Ärzten zu gehen, sich einen Ernährungscoach ranzuholen. Ne? Ich finde, da ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich selber bin es mir wert und meine Gesundheit ist mir das wert, dass ich da jetzt ein bisschen Energie reinlege, weil es bringt ja auch nichts, einfach bei dem Zustand zu bleiben. Ne? Also es ist...
Ja, einmal das. Und ich meine, mir tun die Ärzte ja teilweise auch leid. Sie müssen ein so krasses Wissen haben. Das kann man ja gar nicht leisten. Also ein Hausarzt, der muss ja, ich weiß nicht, also gerade die Hausärzte, die ja so die niederen Ärzte sind eigentlich, aber die müssen das größte Wissen haben. Und dass da einer allein nicht auf, ich weiß nicht, es gibt ja 1 Million verschiedene Krankheiten und Zusammenhänge, wahrscheinlich 1 Milliarde, dass der nicht jeden Zusammenhang sehen kann. Und dann sitzt da jemand vor ihm, wie ich, mit so einem gefährlichen Halbwissen und versucht, ihn dann noch in so eine Richtung zu drängen. Also, ja, da dürfen die Ärzte einem sogar ein bisschen leid tun. Und deswegen dieser Satz, werde dein eigener Experte. Wir haben jetzt die Möglichkeit des Internets, wir haben die Möglichkeit, wie zum Beispiel Instagram, dadurch, dass ich meine Geschichte erzählt habe, ich habe so viele Tipps bekommen, weil dann plötzlich Nachrichten kommen, Mensch, ich habe das auch, ich habe das und das ausprobiert oder hast du das und das schon mal ausprobiert? Voll. Also dieses Miteinander, sich gegenseitig helfen, das finde ich so was Tolles und dann kann man auch die Ärzte in Ruhe lassen. Also nicht bei jedem Thema natürlich, aber
ja, also ich will auch, ne? Also ich habe auch Kontakt zu verschiedenen Ärzten und viele sagen einfach, das wird im Studium auch gar nicht thematisiert. Muss man auch dazu sagen, ne? Also wenn die sich in Sachen Ernährung zum Beispiel auskennen, dann ist das nochmal ein extra Fach, was sie belegt haben oder eine Zusatzausbildung, die sie gemacht haben, Ernährungsmedizin zum Beispiel nochmal eine Ausbildung gemacht haben. Also es gibt einfach ganz viele, die hatten dieses Thema gar nicht. Die kennen sich wirklich auch nicht mit Vitaminen und Mineralstoffen wirklich gut aus. Die machen halt, kennen ihr Blutbild, ne? Und dann hört es aber auch auf. Und ja, deswegen finde ich auch, Gesundheit ist ja auch immer Eigenverantwortung, ne? Also wie es jetzt bei dir auch war, so wie es bei mir auch war, mit Anfang 20, Mitte 20, ja. Ich habe neulich diese Facebook-Erinnerung hier vor 10 Jahren, ne, habe ich irgendwie so ein schönes Quarkteilchen gefrühstückt und dachte mir so, das würde ich jetzt niemals mehr machen. So, ne? Und es war früher halt Standard. Und das ist natürlich, also ist ja auch okay, weil in dem Alter hat man vielleicht, wobei ich das Gefühl habe, es hat sich ein bisschen geändert durch diesen ganzen Instagram-Zeugs und so. Ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation, kann man ja schon
sagen, absolut,
viel bewusster mit ihrer Gesundheit umgeht. Aber was ich halt auch immer sage, so Gesundheit ist das höchste Gut und versuch präventiv alles Mögliche für deine Gesundheit zu tun, so früh wie es geht. Ne? Du wirst dir irgendwann danken, weil es kann halt sein, dass das, was du vor 10 Jahren gemacht hast, dir in dem Moment gar nicht wehtut, aber halt 10 Jahre später kommt es dann halt doch, ne? So, weil man sich nicht gekümmert hat. Und das ist ja, ne, das ist auch mal das Problem, wenn der Painpoint nicht groß genug ist, dann kümmert man sich halt nicht. Ne? Aber
genau das ist es, ja.
Im Nachhinein macht das schon Sinn und das sind halt auch die Menschen, die dann einfach länger und fitter leben. Ne? Also ich sage halt auch immer, viele wollen ja auch immer dieser Schlankheitswahn, ne? Ist ja auch so. Aber was bringt es mir, wenn ich meinen Körper quäle, wenn ich dann halt mit 60 sterbe? So, also mein Ziel ist es eigentlich, lange fit zu leben, ja, ohne irgendwie gepflegt werden zu müssen, ohne irgendwelche Krankheiten zu haben, sondern das Leben möglichst lang genießen zu können und auch einfach so leben zu können, wie ich möchte. Und da machen dann 5 Kilo keinen Unterschied, so ungefähr. Ne?
Nee, vor allem lieber 5 Kilo mehr und eben gesund sein. Ich habe das auch, ich meine, warum ich drüber reden? Ich glaube, dass es jede Frau so ein bisschen hat, diese gewisse Eitelkeit. Und es ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich habe auch immer mich irgendwie dann doch gegeißelt, oh, jetzt warst du wieder eben an der Raststätte oder im Fastfood, jetzt isst aber morgen nichts oder nimmst dir nur einen Apfel mit. Jetzt denke ich mir, mir ist es so wurscht. Ich habe mittlerweile 3-4 Kilo, die ja, ich sag mal, Zusatzgepäck sind. Die könnten so gesehen runter, aber warum? Ich keine Ahnung. Ich bin lieber gesund und fühle mich wohl.
Ja, definitiv.
Ja. Und ich finde genau das, was du auch gesagt hast, eben mit diesen, man muss es eigentlich machen, bevor es kippt, das Milieu im Körper. Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass wir Mamas einfach auch diese Verantwortung sehen, die wir haben, es den Kindern richtig vorzuleben und auch die Kinder einfach an die Hand zu nehmen und zu sagen, nicht immer mit dem gehobenen Zeigefinger und du musst aber aufpassen, weil sonst wirst du später mal das nicht, aber es ihnen anders beizubringen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich Glück haben mit der jetzigen Generation, weil das Angebot in den Supermärkten größer ist, das Bewusstsein viel mehr da ist. Ich glaube, da darf man auch unseren Eltern gar keinen Vorwurf machen. Das war, die sind Nachkriegszeitgeneration und da ging es nur darum, Hauptsache viel essen, weil jetzt haben wir es.
Ja.
Und da bin ich froh, dass sich das jetzt so gewandelt hat. Ja.
Ich hatte auch neulich, gab es bei uns Kartoffelbrei mit so kleinen Würstchen, so Rostbratwürstchen, also für die Kinder, ich esse ja so Rostbratwürstchen nicht so gern. Und dann haben sie halt ein bisschen Ketchup dazu bekommen. Und mein Sohn so, nee Mama, ich mag keinen Ketchup. Und ich so, seit wann magst du denn keinen Ketchup? So. Und er so, ja, ich weiß ja, da ist Zucker drin und ich will mich heute mal ein bisschen gesünder ernähren. Und ich stand so vor ihm und dachte so, was? Und dachte so, aber krass, also weil, ne, wie gesagt, die kriegen halt auch mal Ketchup bei mir und so, nicht jetzt jeden.
Ja, natürlich.
Weiter, aber ich, ne, normales Verhältnis, aber ich erkläre halt schon, warum sie es auch manchmal nicht bekommen und warum sie nicht einfach so Süßigkeiten bekommen, sondern zum Beispiel nicht jeden Tag, sondern und dann auch erst nach einer richtigen Mahlzeit und so weiter. Und ich versuche schon immer zu erklären, warum das so ist, einfach damit er, also die Kleine ja noch nicht, aber damit er einfach versteht, worum es geht und dass es ja auch ein gesundheitliches Thema ist. Und ich war so, ich war echt überrascht und er hat es dann tatsächlich einfach ohne Ketchup gegessen und schmeckt ja auch ohne Ketchup, aber ich war, dachte dann echt so, ah krass, also es fruchtet auch manchmal.
Alles richtig gemacht hat, darf man sich
also auf die Schulter klopfen. Auch wenn er nicht zuhört, ne? Aber auch nicht hört, aber ja? Anscheinend ist was hängen geblieben. Also, ja, und ich, das finde ich halt auch, ne, dieses, den Kindern halt einfach das so mitgeben, dass das nicht immer alles aus der Tüte kommen muss oder fertig sein muss, dass man viel, wir haben jetzt auch Erdbeeren auf dem Balkon und die finden es so cool und gehen raus und gucken und ganz ehrlich, diese Erdbeeren auf dem Balkon schmecken so, so, so viel besser als die gekauften Erdbeeren, ja, also nächsten Sommer ist mein ganzer Balkon voller Erdbeeren. Ja, aber ich finde das halt schön und ich persönlich bin auch im Garten groß geworden, also Haus und Garten und da, wir hatten Himbeeren und Brombeeren und wir haben ganz viel, auch meine Eltern haben irgendwie Tomaten und Salat angepflanzt und auch Zucchini und so. Für mich war das irgendwie normal, ne? Und wir leben halt jetzt in der Stadt und da haben das nicht so, aber ich bin auch so auf Bäumen rumgeklettert ganz viel und so. Und ich merke halt, dass die Kinder heutzutage echt gar nicht mehr klettern können. Das ist irgendwie, das ist schon so, also manches hat sich schon verändert, aber manches ist auch wieder besser. Aber ich finde es einfach, wie du gesagt hast, wichtig, den Kindern das irgendwie so ein Gefühl mitzugeben. Dass es so, ne, dass Gesundheit schon wichtig ist und dass man sich um sich selber auch kümmern sollte und so weiter, ein bisschen darauf achten sollte. Was mich zu dem nächsten Thema bringt, deine Tochter hat ja eine Fructoseintoleranz, richtig?
Ja.
Und das verarbeitet ihr ja auch so ein bisschen in den Rezepten und im Blog auch und so weiter. Wie war das? Wann habt ihr die Diagnose bekommen und wie seid ihr dann damit umgegangen? Weil, also Fructoseintoleranz, finde ich so an sich ja schon eigentlich nicht so einfach, also jedenfalls auf den ersten Blick nicht und dann halt noch bei einem Kind ist wahrscheinlich schon nicht, also auch mit der Kita und so weiter, das ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Oh ja, da sprichst du was an. Festgestellt haben wir es mit, jetzt muss ich gerade rechnen, sie war 3. Mhm. Mit 3 gab es die Diagnose und es war einfach so, dass sie immer einen breiigen Stuhl hatte. Mhm. Immer. Also jede Windel und es ist rausgelaufen aus der Windel und also nicht immer richtig Durchfall, aber immer breiig. Und naja, so mit anderen Müttern unterhält man sich ja schon gerne mal über die Stuhlkonsistenz der Kinder. Ich habe festgestellt, die anderen haben das nicht. Warum hat meine das? Gerade in den Sommermonaten sehr weinerlich. Also sie war schon so eine kleine Drama Queen. Sie hat sehr schnell geweint, hat sich ungerecht behandelt gefühlt und mir dachte, oh Gott, wieso habe ich denn so ein Sensibelchen?
Das könnte meine Tochter sein, vielleicht.
Also wenn andere irgendwie gestritten haben, sie war diejenige, die beleidigt dann zu mir gelaufen ist und die anderen haben halt einfach mal draufgehauen. Das hat sie nie gemacht. Sie war eher so die Leidende. Und dann dachte ich mir, die leidet. Ja, die leidet. Irgendwas stimmt da nicht. Und das war wieder so ein Bauchgefühl. Ich habe angefangen, sie zu beobachten und man muss dazu sagen, ich hatte mich ja in der Zeit eben nach der Schwangerschaft viel mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt und ich habe alles für sie selber gemacht. Also die hat keine Gläschen bekommen und habe halt auch ganz viel mit frischem Obst gemacht und habe ihr quasi die Quetschis selber gemacht und Smoothies selber gemacht. Und die hat ja von mir, um Gottes Willen, wenn ich darüber nachdenke im Nachhinein, die hat ja Fructose pur gekriegt. Und gerade in so einem Quetschi oder in diesen Smoothies, da ist ja Fructose drin, das verträgt ja keiner, egal ob man eine Fructoseintoleranz hat oder nicht, das ist einfach zu viel. Und ich glaube tatsächlich, dass ich den Körper überfordert habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es ihr angetrainiert habe. Ich glaube einfach, weil Fructoseintoleranz heißt ja einfach nur, dass man zu wenig diese Transporter hat, die Fructose einfach transportieren, damit sie aus dem Darm rauskommen. Genau. Und bei ihr bleiben die im Darm, weil sie zu wenig Transportenzyme hat und dann gären sie dort und machen bei ihr eben Durchfall und schlechte Laune bis hin zur Depression. Und ich bin dann diesem Bauchgefühl gefolgt und ich habe mir tatsächlich von der Familie auch anhören müssen, ach du mit deiner Ernährung immer und vielleicht du denkst da immer viel zu viel drüber nach und die hat doch nichts und ach Quatsch. Ja, und dann habe ich nicht locker gelassen und bin in die Kinderklinik und habe diesen Fructose-Test machen lassen. Und der war sowas von 1000-prozentig eindeutig. Also die hatte, ich weiß jetzt nicht genau, ich kenne mich bei den Werten tatsächlich nicht so aus. Aber der war bei ihr bei 160. Und ich glaube, man sagt sogar, ab 60 ist schon klar, dass es eine Fructoseintoleranz ist. Und die hat so gelitten. Oh Gott, die hat so gelitten, weil die hat ja da auch Fructose pur gekriegt an dem Tag. Und der ging es richtig, richtig schlecht. Und sie hat das super gemacht, muss man dazu sagen, im Krankenhaus. Aber die hat tagelang gelitten und dann war es klar. Und dann, klar, weiß man als Ernährungsberater selber ja so ein bisschen Bescheid mit Fructose, wo ist es drin, habe mich dann angefangen reinzulesen und das ist gleich auch so sowas, was ich schnell festgestellt habe, diese Listen, die es im Internet gibt oder in Büchern, die sind nicht dogmatisch zu sehen. Also da stehen Sachen drinnen, dass sie auf gar keinen Fall essen darf, weil sie verträgt es nicht, das verträgt sie wunderbar. Und dann gibt es Sachen, die eigentlich, genau, ja. Genau, und da bin ich auch wieder bei diesem, jeder ist individuell. Klar, bei meiner Zöliakie, da ist es einfach, da gibt es nur dieses, man lässt Gluten weg. Ja. Das ist einfach eindeutig, aber auch eine Fructoseintoleranz ist nicht bei jedem gleich.
Ja.
Und wir haben es bei ihr dann, durch Ausprobieren, ich habe jetzt für sie kein Ernährungstagebuch geschrieben richtig, aber ich habe es mir einfach gemerkt und habe bewusst Sachen weggelassen, bewusst mal Sachen dazu genommen in der Ernährung und man kann es wirklich so mit einem Versatz von 24 Stunden ungefähr sehen, hat sie das vertragen oder nicht.
Ja.
Das kommt eben auch nicht gleich nach dem Essen, sondern meistens so am Tag drauf. Genau.
Ich habe auch Kunden, die vertragen die eine Apfelsorte und die andere nicht.
Mhm.
Also,
so. Ja, genau. Und das ist bei ihr auch, also je reifer das Obst ist, desto weniger geht es eben.
Ja.
Und was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, ich wollte sagen, dass Corona ihr jetzt so eine schöne Verdauungspause gegeben hat, habe ich es jetzt immer genannt, weil einfach sie so 100% nur von mir ernährt wurde und von keinem Kindergarten.
Ja.
Und die hatte jetzt einfach 3 Monate super Laune, kein Durchfall, der ging es richtig, richtig gut. Und ich fand es so schön zu sehen, wie einfach durchgängig entspannt dieses Kind ist.
Ja. Wenn es vorher vor allem anders war, ne? Also das ist auch wieder so, dieses endlich die Ursache gefunden zu haben und zu sehen, was es eigentlich für Auswirkungen hatte, ne? Das ist ja auch wieder so dann eine echte Erleichterung. Wie macht ihr das mit dem Kindergarten? Ich meine, die wissen Bescheid, aber...
Die wissen Bescheid. Sie kriegt dort kein Obst, sie kriegt auch keinen Saft. Also gerade Saft geht einfach gar nicht. Das ist tatsächlich so, egal welcher. Aber sie haben halt dieses typische, wir wärmen es auf, fertig essen. Und da sind so viele einfach diese Zuckeralkohole drin. Und die verträgt sie nicht. Also sie reagiert viel mehr auf diese Zuckeralkohole als auf die Fructose an sich. Also dieses Isomalt und wie es alles heißt.
Ja, das ist ja beim Warmmachen total krass. Also da habe ich auch so viele, die einfach warmgemachtes Essen und gar nicht mehr vertragen. Ja.
Ja. Und ich bin aber berufstechnisch einfach darauf angewiesen, dass sie im Kindergarten ist. Jetzt ist sie 5,5. Sie kommt dieses Jahr noch nicht in die Schule. Ich habe gesagt, ich warte noch ein Jahr und ich hoffe einfach, dass es dann im Schulalter noch mal leichter wird, dass sie es auch akzeptiert, dass sie ein eigenes Essen mitnimmt.
Ja.
Im Moment mache ich es im Kindergarten tatsächlich bewusst nicht, weil sie nicht ständig diese Extra-Maus sein möchte. Und bei ihr ist alles anders. Es reicht ja schon, dass sie und um Gottes Willen, also ich würde mir wünschen, sie würde es jetzt hören, sie macht das so toll. Bei jedem Kindergeburtstag sagt sie, nein, das darf ich nicht essen und ich esse keine Gummibärchen und das darf ich nicht. Und ich finde es aber eigentlich sehr schade, weil ich mir wünschen würde, dass sie in einer Welt mit Geboten aufwächst und nicht Verboten und nicht dieses ständige, das darf die Mama nicht essen, weil da ist Gluten drin, das darf ich nicht essen, der Papa verträgt keine Milch, das darf der Papa, also es tut mir so leid, dieses ständige, man darf nicht und Essen soll was Schönes sein.
Ja, und vor allem gibt es ja auch bei Fructoseintoleranz, es gibt ja keine Heilung quasi, also es ist ja...
Ja, ich habe ja noch, ich sage ja immer, keine Heilung gibt es nicht in meinem Kopf. Ich hoffe, dass es
sich bei ihr verweckt. Aber aktuell gibt es irgendwie noch keine Behandlung, die anschlägt. Ne? Also weil halt einfach diese Transporter fehlen und man da einfach noch nichts, das ist halt auch so ein bisschen, ne? Für viele im ersten Moment erstmal so, wie für viele Zöliakie auch erstmal niederschmetternd ist, weil es halt einfach so ist. Ne?
Ja, aber ich finde, ich glaube, dass wenn man relativ, also wie gesagt, bei ihr sind wir immer noch am Rumprobieren, weil es sich auch verändert. Sie verträgt dann mal etwas mehr und was anderes eher weniger. Und sie hat auch jetzt Bananen, verträgt sie wieder. Das ging auch lange Zeit gar nicht. Und ich habe immer wieder gesagt, wir probieren es einfach aus. Dann isst jetzt mal einen halben Apfel und wir werden es morgen sehen. Jetzt ist sie eben auch in dem Alter, wo man drüber reden kann mit ihr und sie versteht das. Ja. Und ansonsten habe ich einfach geschaut, dass das Zeug gar nicht im Haus ist. Ja. Also wir haben tatsächlich auch keine Äpfel und keine Birnen und sowas im Haus, weil ich finde es schwierig, einem Kind zu sagen, es ist ja da, aber du darfst es ja nicht essen.
Voll.
Das finde ich geht ja nicht.
Und deswegen soll man ja auch mal Vorbild sein, ne? Also kannst ja nicht irgendwie rein erziehungstechnisch, kannst ja nicht da sitzen und den Schokopudding essen und dann deinem Kind sagen, nee, du darfst nicht, Mama darf halt nur.
Genau, genau, das geht nicht. Und gerade für Kinder, also das finde ich, darf man von einem Kind nicht erwarten.
Nee. Ja. Ich finde sowieso mal sehr erstaunlich, dass Kinder oft mit solchen Situationen viel, viel besser umgehen können als Erwachsene. Weil, ja. Also, weil Kinder einfach lernen, die Situation so zu akzeptieren, wie sie sind. Und ja, die schaffen es trotzdem, positiv damit umzugehen. Und also unsere Kita, ja, wir sind in einer sehr großen Kita und es gibt ganz viele Kinder, die Laktoseintoleranz haben, die auch Gluten nicht vertragen und so weiter. Und also da gibt es irgendwie 1000 verschiedene Milchsorten im Kühlschrank. Und also die kochen da ja, die haben eine Küche, die kochen das Essen auch selber. Und dann gibt es halt auch ein vegetarisches Essen und kein vegetarisches Essen. Und die haben so ein kleines Kinderrestaurant. Und ich muss sagen, wenn ich dann meine Kinder abhole und sehe, wie die Kinder da sich so selbst organisieren und auch damit wirklich gut klarkommen und auch so, ne, die holen sich halt ihr auch Essen selber, dürfen sich auch selber aufmachen, auch, also auf dem Teller das machen und so. Und mein Sohn mir dann immer erzählt so, ja, Mama, dann gibt es die Kinder, die sind laktoseintolerant und die haben die Milch und heute das und heute habe ich mal die Milch probiert, bin ich jetzt auch, also so, die gehen so völlig normal damit um und das ist so schön, weil sie einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Irgendwie ja, ganz intuitiv, ne? Und irgendwie verliert man das so ein bisschen als Erwachsener manchmal. So.
Ja, absolut. Ja, absolut. Aber das finde ich toll, dass das bei deiner Kita so ist. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass sie die Einzige ist, die sowas hat. Mhm. Und dann hat sie auch noch eine Mutter, die sowas hat. Also wir sind schon so auch die, ja, die Komischen da.
Ja, also ich habe auch bei mir, ne, ich konnte immer essen, was ich wollte. Ne? Das war so, also auch so, ich hatte nie gefühlt, bis ich dann wirklich die Darmprobleme bekommen habe, irgendwie Probleme. So. Und dann habe ich halt diesen Lebensmittelreaktionstest gemacht und war ja auch bei einer Heilpraktikerin und so weiter. Und dann kam ja heraus, okay, Milcheiweiß ist nicht gut. Und das habe ich ja tatsächlich auch ein ganzes Jahr lang komplett weggelassen und so und habe alles umgestellt. Und es war, also meine ganze Ernährungsumstellung war für meinen Mann echt schwierig. So, weil der natürlich so, also als Ex, auch krass, als Ex-Profisportler sich tatsächlich eigentlich nicht so super ernährt hat, muss man, was bei vielen Sportlern auch so ist. Aber dieses, ich habe keinen Saft mehr getrunken und dann keine normale Milch mehr und dann irgendwie auch keinen Joghurt und also so, ne? Und das war für ihn schon echt schwer, weil er halt schon noch bei diesen ganzen typischen Sachen war, bis wir dann auch bei ihm herausgefunden haben, dass er Laktose anscheinend nicht verträgt. Mhm. Weil ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich glaube, deine Cornflakes mit Milch rennst halt jeden Morgen auf Toilette, so, ne? Ist halt nicht normal. Mhm. Und dann hat er das auch sukzessive weggelassen und ist natürlich auch schwierig, weil er ist ja unter der Woche beruflich immer unterwegs und in den Hotels und so weiter. Und da muss man auch sagen, da muss man auch mal, ne, in den Hotels, Laktose geht noch, aber manche Sachen sind da schon wieder ein bisschen schwieriger, kommt auch aufs Hotel drauf an. Aber so langsam hat die Familie das akzeptiert und geht auch damit gut um. Und ich achte ja auch bei meiner Tochter, ne, die hat ja eher so, leidet ja, wenn dann eher unter Verstopfung, weil halt nicht so viel Gemüse gegessen wird und am Anfang Vollkornprodukte auch überhaupt nicht. Also sie hat sich ja echt so, weiß nicht, Weißbrot und Nudeln ohne alles oder mit Käse, ne? Es war ganz schwierig. Und so Stück für Stück kommen wir dahin, das ganze Familienessen zu optimieren. Aber es ist, war schon eine echt große Umstellung so und Diskussion so, ah, hier ist schon wieder dein Zeug im Kühlschrank und so und auch du mit deiner ja Ernährung da und brauchen wir hier so viele Nahrungsergänzungsmittel oder das und ich, ja, so, ja, brauche ich.
Halt, und viele nehmen es ja einfach so hin. Die nehmen es hin, dass sie ständig Durchfall haben oder Blähungen oder Verstopfung oder sich nicht gut fühlen und das finde ich so schade, weil dafür ist doch unser Leben viel zu schön, als dass man ständig sich nicht gut fühlt. Und ja, wenn man eben, es ist ja am Ende doch nur die Ernährung, die man ein bisschen umstellt. Und dann hat man gleich ein ganz anderes Wohlfühlgefühl.
Ja, ja. Also so war es ja bei meinem Mann auch, ne? Der hat gar nicht wahrgenommen, dass das eigentlich nicht normal ist. Also das ist, glaube ich, das größte Problem, zu realisieren, dass das, was da bei mir passiert, eigentlich nicht normal ist und eine Ursache haben muss. Und das finde ich halt auch gerade bei diesen ganzen Darmsachen echt manchmal, das ist tatsächlich schwierig, weil viele kommen halt nicht auf den Darm. Ne? Ja. Denken halt nicht irgendwie, dass Schwindel oder Unwohlsein oder auch so diese Mood Swings, also diese schlechte Laune, gute Laune, diese Stimmungsschwankungen, total was mit der Darmgesundheit zu tun haben können. Und erst wenn man sich dann halt, oder zum Beispiel einfach dadurch, dass sie zu viel Zucker essen, habe ich ganz oft, dass jemand einfach wirklich regelmäßig in jeder Mahlzeit irgendwie Zucker drin hat und einfach wirklich ganz oft auch schlechte Laune hat und so griesgrämig ist. Und wenn die das dann halt verringern, merken die plötzlich, ey, ist irgendwie plötzlich so eine Leichtigkeit. Aber ich glaube, sich das erstmal bewusst zu machen, ist total schwierig. Und das Zweite.
Ja, und weil ja viele auch einfach, ich glaube, je älter man wird, man möchte ja so gerne an seinen Gewohnheiten festhalten. Es ist ja so schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ja.
Und da sind Kinder ja viel offener dafür.
Ja. Die ändern ja auch dauernd ihre Gewohnheiten noch, ne? Also es sind ja alles Phasen, wie wir gelernt haben. Ja. Es ist alles nur eine Phase.
Alles nur eine Phase,
ja. Tatsächlich so. Kinder probieren ganz viel aus und ändern ganz viel. Also meine Tochter hat bis vor einem Monat noch keine Kleider getragen. Jetzt will sie jeden Tag ein Kleid tragen. Und ich habe halt zwei im Schrank, ne? So für sie. So. Das ist halt genauso mit Spielzeugen. Dann spielen sie damit. Und so ist es auch bei der Ernährung mit den Kindern. Das ändert sich halt total. Und eigentlich kann man sich davon auch immer eine Scheibe abschneiden, so ein bisschen, denke ich, von den Kindern. Das ist, die gehen mit vielen Dingen einfach viel leichter um und viel offener.
Ja,
Gewohnheiten, ich mache das in meinen Coachings so, dass ich tatsächlich Gewohnheiten nie wegnehme, sondern eine Gewohnheit mit einer anderen ersetzen möchte. Einfach damit, das ist meistens einfacher. Aber Gewohnheiten, da kommt auch noch eine Podcast-Folge dazu, ist eins der schwersten Dinge, die man ändern kann. Einfach, das ist einer der Knackpunkte, warum es ganz oft mit Ernährungsumstellungen nicht funktioniert. Und es funktioniert meistens dann, wenn entweder sowas wie eine Schwangerschaft, also ein Kind kommt und man einfach plötzlich weiß, okay, ich habe die Verantwortung für ein weiteres Lebewesen und das ist quasi das Wichtigste für mich, dieses Lebewesen. Oder wenn der Painpoint groß genug ist, also wenn du wirklich körperliche, extreme Probleme hast und man merkt, dass es so nicht weitergeht, ja. Und ein weiteres Problem ist, was ich auch immer sehe, ist diese Ungeduld. Ne, das halt das, was wir am Anfang auch schon mal angesprochen haben, dass viele einfach denken oder die Erwartung an sich und an ihren Körper haben und auch an das Umfeld, also sei es jetzt Arzt oder Coach oder was auch immer, dass dieser Heilungsprozess schnell gehen muss. Ne? So dieses, und da finde ich, bist du so ein schönes Beispiel. Also ich gönne dir das natürlich nicht, dass du diese Beschwerden hast, aber es ist einfach ein gutes Beispiel zu sehen, dass es einfach wirklich eine Journey ist, die man gehen muss und dass man da wirklich hinterher sein muss und dass es auch wirklich Krankheitsbilder gibt, die wirklich komplex sind und wo man einfach wirklich ein bisschen Energie rein investieren muss und suchen muss und Zeit braucht und dem Körper auch Zeit geben muss. Das sage ich halt auch immer in meinen Coachings. Das ist so, du kannst nicht erwarten, dass du was änderst und dein Körper von jetzt auf gleich umspringt. Der muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Und natürlich gibt es Fälle, wo es wirklich schnell geht, wo ich nach 2 Wochen bei meinen Kunden wirklich ein anderes Hautbild sehe oder andere Haare und, ne, also wo sich wirklich viel ändert. Aber man muss schon sagen, die meisten, das dauert halt einfach. Und da ist teilweise 3 Monate keine Zahl. Ja?
Nein, um Gottes Willen, das ist 3 Monate wirklich keine Zahl. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht 3 Jahrzehnte etwas anders gemacht hat. Wie darf man erwarten, dass der Körper sofort umspringt? Also ja. Mit meiner Zöliakie, ich war 35, als ich die Diagnose gekriegt habe. Also habe ich 35 Jahre lang meinem Körper etwas zugeführt, was er eigentlich nicht vertragen hat.
Ja.
Ja. Da ging es ihm verdammt, also lange gut. Und es war ja nicht so, dass ich bettlägerig gewesen wäre und es mir richtig, richtig schlecht ging. Und ich glaube auch weiterhin, dass meine ganzen Unverträglichkeiten, die haben sich ja lustigerweise erst seitdem ich glutenfrei bin, entwickelt. Also ich vertrage ja keine Hülsenfrüchte mehr und ganz viel kommt dazu, aber mein Arzt hat zum einen hat er gesagt, es kann sein, dass einfach dieses Gluten alles überlagert hat und ich eigentlich tatsächlich einige dieser Dinge schon immer nicht vertragen habe und es nicht gemerkt habe. und sich ja das Mikrobiom ändert. Wenn man zum Beispiel die Ernährung dauerhaft umstellt von glutenhaltig auf glutenfrei, oder es kann ja auch was anderes sein, jemand, der immer Fleisch gegessen hat und plötzlich Vegetarier wird oder Veganer, das Mikrobiom ändert sich. Und damit ändert sich erstmal der komplette Organismus eigentlich und muss damit ja auch erstmal klarkommen. Ja. Und vielleicht fehlt auch, also jetzt speziell bei mir, vielleicht fehlen jetzt auch bestimmte Bakterienstämme, die ich mit dem Gluten gefüttert habe, die einfach weggestorben sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man vielleicht auch mal rausfinden mit dem Mikrobiom, was man da tun kann. Und das ist ein langer Weg.
Ja.
Und ich finde es ganz toll, dass dieses Thema Mikrobiom jetzt immer mehr auch in den Ärzteköpfen ankommt. Und dass ja doch vom Mikrobiom ja das ganze Leben eigentlich abhängig ist.
Voll.
Und gerade das Darmmikrobiom.
Ja.
Deswegen das Thema Darmgesundheit. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres in der heutigen Zeit, gerade in der Zeit der industriellen Ernährung.
Ja.
Früher hätten wir es wahrscheinlich nicht gebraucht.
Nee, ganz früher wahrscheinlich nicht. Mittlerweile ist es so ein Volksproblem geworden, ne? Weil irgendwie fast jeder betroffen ist. Und ich habe neulich auch eine Studie gelesen, die fand ich auch sehr interessant, inwieweit du halt durch das Einpflanzen von einem, also Bakterien von jemand anders, also du hast zwei Personen oder Personengruppen und Personengruppe A kriegt die Bakterien von Personengruppe B und umgekehrt. Es war so ein bisschen schwierig mit Placebo, weil normalerweise werden ja Studien immer mit Placebo durchgeführt, damit man halt einfach den Vergleich hat. Jetzt ist natürlich schwierig, wie wird so Bakterien, Placebo-Bakterien irgendwie einführen, geht nicht. Das heißt, die haben das quasi mit einem Shake gemacht, der getrunken wurde, und in dem einen war es halt nur ein Shake mit Lebensmitteln, und das andere hatte halt diese Darmbakterien mit drin. Und die haben halt schon gesehen, dass es schon Auswirkungen hat, also auch aufs Verhalten, auf die Ernährung, auf die Verdauung und so weiter. Auch auf Fettleibigkeit oder nicht, also ob du zunimmst oder abnimmst. In dem Fall haben sie halt eine Testgruppe, die eher mehr Gewicht drauf hatten, mit dünnen Menschen quasi vertauscht, das Mikrobiom. Und die mehr Gewicht drauf haben, haben tatsächlich abgenommen dann. Allerdings wurde auch herausgefunden, dass es nur einen kurzzeitigen Effekt hatte. Also das ist quasi echt nur so nach 30 Tagen, glaube ich, müsste nochmal nachgucken, nach 30 Tagen war dann quasi, hat sich das alles wieder zurückgebildet. Also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, weil wenn du quasi deine Ernährung gleichzeitig nicht änderst, dann lässt du halt auch die neuen Bakterien wieder verhungern, ne? Und dann,
ja,
ne?
Ja,
also,
genau.
Aber daran sieht man natürlich auch wieder, oder wenn du halt quasi deinen Lifestyle nicht änderst, ja, bestimmte Stressfaktoren oder so, dann führt es halt immer wieder zu diesem Mikrobiom. Das heißt, es ist schon so, dass ich ja glaube, dass einerseits das Mikrobiom uns beeinflusst, aber wir halt auch das Mikrobiom beeinflussen können durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit Stress umgehen und auch mit dem, was wir essen. Ja,
genau.
Ja. Sonst kannst du ja auch diese Fehlbesiedlung im Dünndarm, SIBO, da kannst du ja auch die Bakterien quasi aushungern, indem du halt auf Weizenprodukte und Zucker verzichtest, ja. Also man kann das schon machen, aber es gibt halt immer mehr diese Studien, und ich finde dieses Thema Mikrobiom auch mega spannend, und da wird es noch echt viel, glaube ich, viele Informationen geben, die jetzt uns gar nicht bewusst sind.
Das ist auf jeden Fall. Und es ist, ich finde es ja so interessant, letztendlich sind diese ganzen Probleme, die wir mittlerweile mit dem Darm haben, ja Menschen gemacht. Also letztendlich haben wir ja angefangen durch die Umstellung der Ernährung, dieses früher war alles besser, also wirklich früher, also so die Keto-Ernährung, Paleo oder wie sie alle heißen, ich glaube, das hat schon Sinn gemacht damals. Und der Mensch hat intuitiv das gegessen, was er gerade gebraucht hat. Und davon sind wir ja meilenweit weg.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Bewegung eben durch bewussteres, achtsameres Essen auch wieder mehr dahin geht. Und ich würde mir so wünschen, dass die Gemüseabteilungen in den Supermärkten nicht mehr nur, es ist ja in jedem Supermarkt gleich, du kommst rein und bist erstmal in der Gemüseabteilung und das macht vielleicht ein Zehntel vom ganzen Supermarkt aus. Ja. Und dann kommt dieser ganze Rest, und ich würde mir so wünschen, dass das irgendwann mal kippt und diese frischen Lebensmittel tausendmal mehr angeboten werden als die, ich weiß nicht, 85 verschiedenen Kellogg's-Packungen oder als gemeint, sei ja noch eine Marke genannt. War jetzt gar nicht, du weißt, wie ich es meine.
Postex-Packung. Ja, ich meine, ich glaube, das ist echt, also ich glaube, ne, es gibt einen Trend dorthin und es gibt ja auch viele, die viel mehr auf Wochenmärkten einkaufen, aber es hängt, man darf halt immer nicht vergessen, dass so ein krasses System da ja hinten dran hängt mit der Industrialisierung und dass vielleicht da auch wirklich Staaten, Weltmächte, was auch immer, gar nicht dran interessiert sind, da wirklich was zu ändern, weil es einfach
ja, das
dieses ganze Konzept mit Lebensmitteln und also, ne, ist ja super komplex, wenn du einmal hintersteigst, gar nicht ändern wollen. Und aber da bin ich auch wieder bei dem Punkt, so, ne, wenn du dir es selbst wert bist, dann steckst du halt, ich meine, ich schaff's auch nicht immer auf den Wochenmarkt zu gehen, wie auch mit zwei Kindern allein unter der Woche, das ist halt so. Und ich gehe halt auch zum Supermarkt um die Ecke und ja, wenn es halt das Gemüse nur eingeschweißt in Plastik gibt, dann kaufe ich das auch. Würde ich natürlich auch gerne verhindern, aber manchmal geht es halt nicht anders. Aber wenn ich quasi an einem Wochenmarkt vorbeilaufe, dann hole ich immer was vom Wochenmarkt. Also ich versuche schon immer und ich finde auch, man muss nicht immer alles zu 100% perfekt machen, sondern einfach so viel Verantwortung für seine Gesundheit und sich selber und seine Familie in sich tragen und das dem Bewusstsein und sagen, okay, aber wenn ich das sehe, dann mache ich das und dann unterstütze ich auch die Bauern. Ne?
Ja.
Das ist natürlich teilweise auf dem Land nochmal viel einfacher, muss ich sagen, als in so einer Großstadt, aber auch das zählt halt da rein und auch das zählt für mich zu diesem Thema Geduld. Auch das, ne? Also viele erwarten ja, dass die Dinge zu ihnen kommen und man also auch, viele haben dann auch die Erwartungshaltung, okay, ich habe jetzt eine Ernährungsberatung oder ich bin beim Arzt und der ändert was für mich. Und ich sage dann immer so, ich kann dir Mittel, Tricks, Wissen, Strukturen, Strategien an die Hand geben, aber ändern musst du es.
Genau.
Und
genau.
Mein Ziel ist ja nicht, jemanden über ein Jahr lang zu beraten und Mama zu spielen, sondern mein Ziel ist ja, denjenigen möglichst schnell wieder alleine laufen zu lassen. Und wenn man das so verinnerlicht hat, dann finde ich, ist der Heilungsweg auch machbar und auch irgendwie, also dann hat es plötzlich Klick gemacht bei den meisten Kunden und dann tut sich auch wirklich was. Ja, aber es ist halt ein anstrengender und harter Weg und man geht da durch Höhen und Tiefen. Das ist auch mal was ich gerne sage. Ne? Auch das ist ähnlich im Abnehmprozess. Die meisten denken, die Kurve geht so, ne? Einfach schräg nach unten. Dabei geht sie ja so zickzack hoch, runter und dabei kommt man dann seinem Ziel näher. Aber es ist halt nie so, dass es immer gut läuft und man immer denkt, okay, jetzt bin ich kurz vorm Ziel, sondern es gibt immer positive Nachrichten und es gibt immer negative Nachrichten. Es gibt immer Dinge, die gut funktionieren und nicht gut funktionieren. Und ich glaube, wenn einem das bewusst ist und wenn man dann halt so jemanden wie dich auf Instagram findet, die auch offen darüber redet und sagt, okay, wir haben das getestet, das ist es nicht, wir haben das getestet. Und im Endeffekt kann man ja auch sagen, okay, ich weiß jetzt, dass es das, was und was nicht ist, das ist ja schon mal gut. Und jetzt gucken wir weiter. Ne? Ich bleibe da dran dann weiß nicht, dann das ist einfach...
Dann wird es sich auch irgendwann finden. Ja, ich bin da auch ganz, ganz, ganz davon überzeugt. Und letztendlich sind unsere Körper streben ja nach Gesundheit.
Ja.
Unsere Körper wollen ja gesund sein. Kein Körper möchte krank sein. Ja. Und wir mit unserem Wissen und unserem Geist, also denken, wir denken ja darüber nach, was wir einkaufen, müssen uns halt einfach immer wieder mal vor Augen halten, naja, wir führen das unserem Körper zu. Der Körper macht nichts, als es zu verarbeiten. Wenn wir ihm was Falsches geben, dann kann er gar nicht anders, wie auch falsch verarbeiten und falsch reagieren.
Ja.
Und es gibt ja ganz viele, die dann wütend auf ihren Körper sind und böse auf ihren Körper oder von ihrem Körper frustriert und genervt sind. Die Phasen habe ich natürlich auch alle durchlebt. Aber letztendlich liegt es an mir, ihm zu helfen, gesund zu sein.
Ja.
Und das fand ich ganz wichtig, was du auch gesagt hast mit diesen nur dogmatisch sein, das funktioniert nicht.
Nee.
Und so wird auch nie eine Ernährungsumstellung funktionieren. Also natürlich beim Zöliakie ja, mit dem Gluten weglassen. Es muss dogmatisch sein, aber alles andere finde ich ganz wichtig, dass man die berühmte Ausnahme von der Regel auch hat.
80-20-Regel.
Muss ja auch weiterhin Spaß machen.
Ja.
Ich finde, Essen ist sowas Schönes. Essen, ach, ich esse so gerne. Ja, und das soll auch so eine Leichtigkeit behalten. Also ich glaube, wenn man sich ständig mit dem Essen beschäftigt, mit was darf ich nicht, dann verliert das so eine Leichtigkeit und macht keinen Spaß mehr. Und dann, wie soll der Körper es dann gut und leicht verdauen? können.
Wenn Stress das Essen begleitet, dann wird Energie aus dem Darm gezogen und für diese Stresssituation genutzt und dann kann der Körper gar nicht mehr richtig verdauen. Da fängt es eigentlich schon an. Und ich sage auch mal hier die 80-20-Regel, weil viele wollen es dann gleich machen und das klappt halt nicht. Also auch viele denken, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin Ernährungsberaterin und die ernährt es besser und ich bin schlank und irgendwie habe ganz gute Haut und so, ja. Und viele denken, irgendwie, ich ernähre mich immer zu 100% gut. Ich habe auch Phasen, wo ich im Stress bin. Aber wenn ich halt 3-4 Coachings hintereinander weg habe, dann haue ich mir zwischendurch auch mal ein Nutella-Brot rein. Und ich weiß,
ja, natürlich.
Das ist gut so und dann ist es aber auch okay. Und ich versuche halt, und es gibt natürlich auch Tage, wo ich denke, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. So, aber manchmal sitze ich auch da und sage einfach, ey, das ist halt so. Und es war halt einfach lecker, obwohl ich versuche, Nutella zu vermeiden. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich meinen Mann, ich hätte auch gar kein Nutella zu Hause. Aber es ist halt, wie es ist, ne? Und keiner ist perfekt. Und das schafft man ja auch gar nicht, perfekt zu sein. Möchte ich ja auch gar nicht. Und das sage ich auch mal, Ernährung muss Spaß machen. Und wenn ich halt was esse, was ich normalerweise nicht esse, dann versuche ich es in dem Moment zu genießen, weil sonst war es ja komplett umsonst.
Genau.
Ja, also genau. Natürlich sollte das nicht jeden Tag sein und zu jeder Mahlzeit, aber so eine 80-20-Regel. Also bei mir ist zum Beispiel, dass es von Montag bis Freitag immer alles ganz normal eigentlich läuft und Wochenende meistens immer ein bisschen anders aussieht, weil der Rhythmus da einfach ganz anders ist. Ja, dann sind wir bei meinen Schwiegereltern und dann gibt es da irgendwie ein Törtchen oder einen Käsekuchen, was ich normalerweise nicht esse. Ja, gut, esse ich dann halt auch mal, ne? Ist halt so, es muss ja irgendwie, und dann genieße ich das aber auch. So.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Genießen ist, ich glaube, das hat mal eine Bekannte von mir gesagt, da ging es ums Thema Rauchen, dass sie zu jemandem, da saß jemand mit am Tisch und die hat geraucht. Und sie hat zu ihr gesagt, und sie sagt, ja, und es tut mir jetzt leid, dass ich hier eine rauche, ihr raucht ja alle nicht und ich will euch damit gar nicht stören. Und er sagt so, entweder du rauchst jetzt und genießt es und hältst die Klappe oder du lässt es einfach sein.
Ja,
aber Rauchen ist ja auch so ungesund und ich weiß das ja. Und sagt sie, ja, aber es ist dann ungesund, noch mal mehr, wenn du dir ständig einredest, ist es ungesund.
Ja.
Also wenn du rauchst, und ich fand es so interessant mit anzuhören, dachte mir, ja, das stimmt schon. Und so ist es auch mit dem Nutella-Brot.
Ja.
Das Nutella-Brot wird dir dann schaden, wenn du es isst und währenddessen es nicht mit Genuss isst.
Ja, voll. Ja. Das ist, Ja. Abschließend, hast du vielleicht eine Empfehlung für alle die, die irgendwie auch noch körperliche Probleme haben und irgendwie auf dem Weg sind, Genesung oder Heilung zu suchen? Hast du da irgendeinen Tipp, der bei dir gut funktioniert, dass einfach diesen Weg zu gehen, dass man den durchhält, dass man da einfach auch positiv bleibt? Ist da irgendwas, was du...
Ja, ich glaube, mein Haupttipp, den ich geben möchte, ist tatsächlich, und das hört sich jetzt total abgedroschen an, Selbstliebe. Mhm. Es ist wirklich, liebe dich selbst, hab dich einfach lieb, umarm dich mal selber und tu dir was Gutes. Und ich glaube, wenn das so ein, ich weiß nicht, wenn man das jeden Tag für sich mal eine Minute macht, dann wird man automatisch auch achtsamer sich selbst gegenüber. Und ich glaube, uns fehlt einfach diese Achtsamkeit in der Schnelllebigkeit unserer Zeit. Und ich finde nicht, dass man dafür für achtsames Essen oder achtsames Bewusstsein für einen selbst, das kostet keine Zeit. Das kann man auch machen, während man arbeitet. Das kann man machen, während man sonst alles macht. Deswegen muss das Leben nicht stillstehen. Aber sich selber mehr beobachten, spüren, wird immer helfen, Probleme zu erkennen vor allem, sie erstmal zu erkennen und dann auch zu lösen.
Ja, schön gesagt. Hast du noch einen Buchtipp?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe 3 Bücher rausgesucht, die ich gerne empfehlen möchte. Das ist einmal und jetzt nicht erschrecken, aber Krebszellen lieben, oder wie heißt es, Krebszellen mögen keine Himbeeren.
Okay.
Ich finde, auch wenn man mit dem Thema Krebs nichts zu tun hat, ein ganz tolles Buch, weil einmal einfach Vorgänge im Körper schön beschrieben werden und was man eben präventiv sich Gutes zuführen kann. Also geht es ganz viel eben um die Beeren, die so viele gesunde Inhaltsstoffe haben, Nüsse etc. Und sich das einfach mal durchzulesen und gerade dann, wenn man kein Thema mit Krebs hat, finde ich eine tolle Sache.
Ja.
Dann für alle, die auch mit Autoimmunerkrankungen zu kämpfen haben, es gibt ein ganz tolles Buch, Autoimmunerkrankungen erfolgreich behandeln. Mhm. Das ist von der Dr. Susan Blum, die selber Hashimoto hat Und sie hat da so ein Vier-Schritte-Programm. Da geht es eben auch um Thema Ernährung, Stress,
Ja.
unter anderem. Das ist ganz toll beschrieben. Die zum Beispiel ganz kurz dazu auch sagt, eine Autoimmunerkrankung, egal welche es ist, sollte immer gleich behandelt werden. Und mein persönlicher Tipp ist noch den Ernährungskompass. Ich finde, den sollte einfach jeder mal gelesen haben.
Der ist toll.
Den ist einfach ein Wahnsinnsbuch.
Ja. Der ist auch so schön. Also ich finde, der ist so ein bisschen für die Allgemeinheit geschrieben, aber geht doch manchmal ein bisschen tiefer und es ist irgendwie, man will immer weiterlesen. Er ist wirklich einfach interessant geschrieben, ne? Den empfehle ich auch sehr, sehr gerne, weil ich finde, es ist auch ein gutes Einsteigerbuch in so allgemeinen Thema. Aber auch wenn du dich schon auskennst, ist es nochmal so ein bisschen, und er räumt halt mit Mythen auf, ne? So.
Genau, er räumt mit Mythen. Und halt, dass es auch jemand ist, der es selber an sich erfahren hat. Ja,
genau.
Der halt auch seine Erfahrung beschreibt.
Ja.
Und auch gerade das mit diesem, dass wir ja eher nach Sättigung durch Eiweiß streben und versuchen, das mit Kohlenhydraten zu schaffen, was einfach nicht funktionieren kann. Da hatte ich so ein Aha-Effekt.
Mir war super, ne? Dass der Tisch, wo mehr Proteine drauf waren, also es gab irgendwie einen Tisch, wo nur Kohlenhydrate und ein paar Proteine drauf waren und es gab einen Tisch, wo mehr Proteine drauf waren und die Gruppe, die mehr Proteine hat, hat weniger gegessen und war früher satt und hat allgemein in den 2 Wochen, glaube ich, auch abgenommen, ne? Ja, fand ich auch ein super Experiment, ja, sehr interessant.
Und letztendlich macht es ja so viel Sinn. Ich meine, Eiweiß, wir beide haben es ja gelernt, ist ein Baustoff und Kohlenhydrate etc. nicht. Das ist einfach Energie.
Ja, ich finde auch zu diesen Kohlenhydraten, also ich esse auch gerne Kohlenhydrate und ich habe früher auch extrem viel gegessen. Mittlerweile kenne ich mich aus und weiß ungefähr, wie viel mein Körper braucht. Und es gibt, auch da muss man sagen, jeder braucht unterschiedlich viel Kohlenhydrate. Und ich finde diese ganze Low-Carb-Bewegung nicht gut, Carbs sind schlecht, Kohlenhydrate sind schlecht. Sie sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber was halt passiert ist über die letzten Jahre, ist, dass wir grundsätzlich viel zu viel Kohlenhydrate gegessen haben. Und diese ganzen Low-Carb-Sachen sind eigentlich auch richtig, aber ich würde sie ungern als Low-Carb betiteln, weil sie dann so einen negativen Effekt für die Kohlenhydrate
haben. Ja, und weil es wieder was mit Verboten auch zu tun hat.
Sondern oftmals brauchen wir einfach gar nicht so viele Kohlenhydrate, wie wir eigentlich essen, sondern bräuchten einfach viel mehr Proteine. Ja. Oder auch teilweise gesunde Fette, also das, oder Ballaststoffe, ne? Also es ist so, das ist tatsächlich so. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Vielleicht erzähl doch nochmal, wo man dich überall findet und wo man nachlesen kann und dich vielleicht sogar kontaktieren kann.
Und also am allereinfachsten geht man ins Internet auf schnabelauf.de mit Bindestrich dazwischen. Ja. Und da kann man uns immer kontaktieren, da ist die E-Mail-Adresse auch angegeben. Und ansonsten treibe ich mich ja tatsächlich täglich bei Instagram rum.
Ja.
Und man kann mir zuhören, wenn man möchte. Man kann sich Rezepte anschauen. Und auch da kann man mir sehr gerne eine Nachricht schreiben. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie hier 100.000 Follower hätten und ich die Nachrichten nicht mehr lesen kann. Ich lese jede Nachricht und ich beantworte
auch. Was nach dem Podcast los ist?
Nein, ich finde diesen Austausch, ich finde den wirklich wunderschön. Und ich finde, wir machen das auch, oder ich mache das Ganze ja auch, um einen Austausch zu haben. Also mir gibt ein Kommentar mit, oh, schaut das lecker aus, nicht so viel wie, hey, wie hast du das gemacht und ich mache das gerade so und so. Das finde ich schön und das finde ich ganz toll und finde auch deswegen, dass Instagram nicht oberflächlich ist, wie viele ja immer sagen, sondern dass man da sehr, sehr viel für sich selber rausziehen kann.
Ja, genau. Sehr schön. Ich verlinke alles. Ich verlinke deine Buchempfehlung. Ich verlinke deine ganzen Insta-Link, Website und so weiter. Vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant. Es war auch jetzt einfach mal auch ein Erfahrungsbericht für alle, die manchmal auch leider zu schnell aufgeben. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Ich finde, wir hätten jetzt den ganzen Tag weiterreden können. Aber ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut, dass ich mich mit dir mal austauschen durfte.
Sehr gerne. Ich sag bis bald.
Bis bald.